Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, Massimo Maio hier. Herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. Wir steigen heute ein in die wunderbare Zwischenwelt zwischen Musik, Hörspiel, Kunst, Krach.
Stellt uns Verhältnis in der Zeit. Das forscht heraus, wie man sich verzeiht. Wir hören Änderung allfällt. Stille und Stille.
Kaum einer kennt sich in dieser akustischen Grenzregion besser aus als Frieda Butzmann. Seit den 60ern macht er experimentelle Musik, Hörspiele, Klangkunst, hat mit unzähligen anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, viel natürlich im West-Berlin der 80er Jahre, gerne mit wenig Ernst, mit viel Humor, was auch in seiner Berufsbezeichnung steckt. Am liebsten bezeichnet er sich als Krachmacheur. Und zu seiner Arbeit, zu seiner Musik hat er jetzt ein Buch rausgebracht. Das besteht aus vielen Dialogen mit Freunden, Weggefährten und es heißt Wunderschöne Rückkopplung. Und erstmal spiele ich so eine Butzmannsche Rückkopplung an. Viele Musiker versuchen ja eigentlich genau sowas zu vermeiden. Ne? Rückkopplungen haben eigentlich einen schlechten Ruf. Was fasziniert Sie daran? Was macht das für Sie so schön?
Also was heißt faszinieren? Das Buch beginnt mit, praktisch bevor der historische Teil, wenn ich das so nennen darf, anfängt, habe ich ein Gespräch mit dem Klangkünstler Thomas Thomas Gerwin,
ja,
der mich mal auch zu einem Feedback-Festival, also Deutsch Rückkopplung, eingeladen hat. Und da haben wir eigentlich festgestellt in dem Gespräch, das gab so eine Zeit, als es schon elektronische Apparaturen aus den 50er und 60er Jahren gab, durchaus auch vielleicht so einen ersten Synthesizer, das war aber zu teuer. Das konnte man sich als 15-, 16-jähriger junger Mann, der mir eben 1969, 70 war, nicht leisten. Aber das brauchte ich ja gar nicht. Ich merke jetzt, dass, weil ich war nicht der Einzige, Thomas Gerwin zum Beispiel ging es ähnlich, man musste nur die Tonbank Gerät einschalten und dabei den Lautsprecher aus und man hatte wunderbare Klänge und dann musste man die nur noch schneiden und neu zusammensetzen. Ja. War natürlich auch viel, also vornehm ausgedrückt, Stochastik, also Zufall dabei,
ja,
aber in Wahrheit hat es halt einfach gepfeift und gerauscht und es hat sogar Freude und Spaß gemacht und dann musste man nur, was mache ich jetzt da drauf? Und
ja,
so ist die Musik damals entstanden und es war, also es haben auch andere Leute gemacht.
Ja, das haben andere Leute auch, aber bei Ihnen finde ich schon, also wenn man sich das einfach mal anhört, so eine Rückkopplung, das ist ja tatsächlich, also da ist, klingt wunderschöne Rückkopplung gar nicht mehr so ironisch, sondern ist tatsächlich
genau
schön.
Viele denken immer, ich meine das ironisch,
ja,
ich meine das überhaupt nicht ironisch. Nein, ich mag diese Klänge, gerade wenn sie sich, wie es in dem Beispiel, langsam verändern, ja, und man so zuhören kann. Das
genau
ist fast wie, wie es von einer begabten Sopranistin, eine Arie, die sich ganz langsam ins Vibrato bewegt,
ja,
und dann stehen bleibt und dann nochmal lauter wird die Stimme. Es ist wunderschön, eben wunderschöne Rückkopplungen.
Ja. Sie haben jetzt gerade selber schon Ihre Kindheit auch angesprochen, weil Sie ja schon sehr früh damit angefangen haben, Musik zu machen. Und ich habe so ein bisschen, also kann man ja den Eindruck bekommen, dass dieser kleine Frieda Butzmann auch irgendwie in allem steckt, was Sie machen, weil so viel Verspieltes da drin ist und so viel Humor. Sehen Sie auch so, was für eine Rolle spielt die Kindheit in Ihrer
also
Musik?
Also ich habe bloß, seitdem es mir klar geworden ist, dass die Kindheit ganz wichtig für meine Musik und Kunst war, entdecke ich immer Geschichten von anderen Künstlern und Menschen und Musikern, denen es auch so war. Und ich habe schon sehr früh herausgefunden, dass Musiker, die sehr innovativ oder sagen wir auch in gewisser Weise extrem sind, dass die immer gerne lachen. Und hat Lachen und Kindheit ist nicht unbedingt identisch.
Mhm.
Ja, aber beides drückt halt so eine, ja, ich sage es ein bisschen negativ, Unbedarftheit, aber dadurch halt auch ja positive Naivität oder einfach so ein Rangehenswillen aus. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich mache eigentlich heute nichts anderes als mit 15, 16 Jahren.
Mhm.
Halt bloß mit anderen Inhalten, mit anderen Gerätschaften natürlich,
ja,
auch. Ja.
Ja.
Und man sieht die Welt heute auch anders. Aber wissen Sie, Ich sage immer, ich weiß gar nicht, woraus das stimmt, aber es gibt doch angeblich so einen Satz von Jesus Christus, ist er, glaube ich, werdet wie die Kinder.
Ja.
Und das rate ich auch anderen Menschen, weil dann hat man so eine gewisse, dann ist man, ja, man muss nicht gerade egozentrisch sein, aber man ist hier in der Mitte und jetzt höre ich mir das mal an. Ohne Vorteile, mir hat niemand erzählt, ich kenne das gar nicht, höre mir das mal an. Ah, so ist, dann machen wir da einen anderen Ton aus. Ach, das pfeift und rauscht, aber schön.
Also wenn Sie sagen jetzt wie gerade, dass Sie heute eigentlich nichts anderes machen als wie der 14-15-Jährige, dann klingt das tatsächlich ziemlich erstrebenswert, würde ich sagen.
Ja.
Aber in dem Buch schreiben Sie auch, dass Sie einmal, es gab eine Phase, da haben Sie den Humor verloren, rund um 1980. Ja. Wieso, wie kam es dazu? Wieso haben Sie ihn da
verloren? Ja, man ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Ja. Und ich war ja da in diesen Kreisen drin, also es war im Grunde in späten 80er Jahren, späten 70ern besser gesagt, ja. Als dann halt so Bands wie Throbbing Gristle mit denen ich dann auch ein bisschen was zu tun hatte. Und einerseits war bei mir eine musikalische Frustration, weil ich hatte mich sehr mit neuer Musik identifiziert, Stockhausen, Kagel, Cage und so weiter und so fort. Und andererseits kam da jetzt so eine ganz andere Musik aus England, das, was man dann Industrial genannt hat. Und die war auch elektronisch, aber die war unheimlich körperlich und rasant und laut. Ja, so ein bisschen wie das, was ich gemacht habe. Ja. Allerdings war diese ganzen Zusammenhänge und es war einfach die Zeit. Ich selber, weiß ich aber erst hinterher, habe es eigentlich gar nicht so empfunden, aber es war eine sehr pessimistische Zeit. Also man muss es immer geschichtlich. In Berlin haben alle gegen Pershing und Stationierung von Atomraketen und so weiter demonstriert, gegen Atomkraftwerke und so. Und das hat natürlich, also es hat mir nicht auf die Seele gedrückt, aber ich konnte doch jetzt nicht lustige Lieder singen. Ja. Andererseits, also die Geschichte, dass die Punks immer gesagt haben, no future, das ist im völligen Gegensatz zu dem, was die immer von der Zukunft gesprochen haben, dass sie irgendwelche, das, was es heute gibt, im künstliche Intelligenz oder Darsteller von Filmen, die es gar nicht, die nur zusammengesetzt sind und so weiter. Das war keine, also no future war eigentlich ein Witz. Ein Witz war es nicht, aber es war nicht die ganze Wahrheit.
Genau, wie so vieles, ne? Immer nicht die ganze Wahrheit.
Absolut.
Das ist spannend an Ihrem Buch, ja, dass Sie das gar nicht selber alleine geschrieben haben, sondern es besteht ja quasi aus Dialogen, die Sie geführt haben mit Freunden, Weggefährten, Künstlerinnen, Künstlern, auch mit einem bestimmten Künstler, den Sie viel nennen, Thomas Kapielski. Und wir hören mal rein, was für ein Hörspiel Sie mit ihm gemacht haben. Ja. Das allererste, wenn ich richtig weiß.
Guten Tag, ich bin das Tonbandgerät von Frieda Butzmann und Thomas Kapielski. Alle denken, ich bin doof. Außer Thomas und außer Frieda. Und deshalb sind sie meine besten Freunde.
Das war 1987, Ihr erstes Hörspiel. Wieso war Ihnen das so wichtig, dass Sie nicht alleine darüber schreiben, sondern dass Sie eben all das in Dialog erzählen?
Ach so, diese Tonbandmaschine geht anfangs los und Radio Post normal, das war ja auch die Zeit der Postmoderne, ja.
Genau.
Da hat man eigentlich nichts gesagt, man hat nur noch zitiert und diese Zitate mit anderen Zitaten in Verbindung gebracht. Aber wissen Sie, es war einfach so, ich hatte mit Thomas Kapielski eine Schallplatte und das sage ich jetzt ganz bewusst, diesen Vorgang, weil es auch jemand hier aus dem Haus angeht, rausgebracht. Und dann gab es einen Record-Release-Part bei den Freunden guter Musik, die auch zu erwähnen sind, aus denen ist dann Märzmusik hervorgegangen, Matthias Osterwald und so weiter. Und im Publikum saß ein gewisser Götzner Lepper. Und der kam dann auf uns zu. Ich wusste gar nicht, was will denn der hier? Wollen Sie nicht ein Hörspiel für uns machen? Vom Rias war das ja. Da haben wir erstmal, Und dann haben wir uns halt, Kapielski und ich, mit dem ich halt damals viel in der Welt aufgetreten rum, Auftritte einfach hatte. Die posttraurige Phase, da wo ich wieder viel lachte. lachen konnte,
genau,
und wollte und musste natürlich auch, haben wir einfach das, ja Radio Post normal, also natürlich nicht Radio Post modern, sondern Post normal, war ja alles Post, also wenn etwas nicht Post war, dann konnten wir es gleich vergessen,
ja,
also wäre Post normal. Und es war natürlich auch, dass das Tonband eine Rolle spielt, es war die Zeit, diese Medien gab es schon, aber die 80er Jahre waren ja der Übergang vom Analogen zum Digitalen, aber vor allem war es auch noch der Übergang vom gelegentlichen Medium zu alles von Medium. Ja. Mhm. Es gab ja nicht irgendwann nichts. Heute gibt es ja eigentlich, die Realität ist immer nur ein Abbild der Medien sozusagen.
Ja.
Und nicht andersrum.
Mhm.
Ja. Und drum ist das Stück so, wie es ist, eben zu der Zeit entstanden. Und unser geliebtes Tonbandgerät, das ist auch gar kein Witz, das haben wir wirklich geliebt und gemocht, das mit dem
das glaube ich
arbeiten.
Ja, das glaube ich Ihnen sofort.
Ja,
genau.
Musste natürlich da rein.
Und Sie sind ja bis heute aktiv und haben auch für uns hier in Deutschlandfunk Kultur Arbeiten gemacht. Selbst noch dieses Jahr gab es die Arbeit mit dem wunderschönen Titel Seltene Klänge und Instrumente im Homeoffice, die Sie für die Radiokunst hier gemacht haben. Also Ihren Humor haben Sie nicht verloren. Haben Sie denn auch in dieser Zeit, jetzt zweiter Lockdown, ganz viele Künstlerinnen und Künstler betroffen? Wo ist da Ihre humoristische Perspektive? Oder wie können Sie das sehen?
Ja, das ist alles nicht lustig. Das ist wohl wahr, ja. Aber ich glaube, egal welche Situation im Leben ist, auch wenn es die furchtbarste und finsterste Situation ist, man muss was draus machen, indem man einfach überlegt, was kann man, was will man und macht halt das, was möglich ist. Ja. Sich hinzusetzen und sagen, ach, jetzt geht das jetzt alles nicht, das müssen wir jetzt lassen, dann gehe ich weg. Also das wäre nicht meine Art und das würde ich auch niemandem raten. Ja. Natürlich habe ich es einfach, ich bin Solo-Macher, sage ich mal, ich bin nicht auf was angewiesen. Es läuft auch alles gut, mal ein, zwei Monate pausieren, ist auch nicht finanziell auch nicht so einfach für mich, aber irgendwie geht es halt weiter, ja. Aber für die vielen, die halt, also Orchestermusiker zum Beispiel, selten, man redet viel von Clubs und solche Orchestermusiker, für die ist es noch viel schlimmer. Die haben ja gar keine Anstellung, die haben auch keine Chance, weil die haben ihre Mucken, also ihre Auftritte, da ich spiele Harfen in 3 Wochen dort irgendwo in Süddeutschland und davon leben die dann wohnen und das fällt alles aus und weiß auch gar nicht, wie es dann weitergeht. Da ist mein absolutes Nichts, also es ist nur als Beispiel.
Frieda Butzmann über sein neues Buch Wunderschöne Rückkopplung ist erschienen im Martin-Schmitz-Verlag, hat knapp 350 Seiten und kostet 35 Euro. Außerdem ganz neu heute im Kompressor-Podcast ein Blick auf das größte E-Sports-Event des Jahres. Millionen Publikum, Millionen Preisgeld, eine Pausenshow wie beim Super Bowl und es ist nicht übertrieben, die League of Legends WM, die ist gerade zu Ende gegangen und wir finden, das lohnt sich sehr, da mal einen genauen Blick drauf zu werfen, wie dieses Phänomen so groß werden konnte. Hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.